tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tödliche Oberpfalz. Mein Name ist Mareike Schwab und mir gegenüber sitzt heute wieder Maren Schönhofen. Hallo Maren.
Hallo Mareike.
Wir beide widmen uns wieder in einer Sonderfolge dem Fall des getöteten Mädchens in einem Kinderheim in Wunsiedel. Auf Folge 2 musstet ihr leider etwas länger warten. Dafür möchten wir uns entschuldigen. Krankheitsbedingt konnten wir unseren Zeitplan nicht ganz einhalten, wie ihr vermutlich gemerkt habt. Aber jetzt sind wir wieder fit und möchten mit euch auf die einzelnen Prozesstage zurückblicken. Wir nehmen euch auch in dieser Folge wieder mit in den großen Schwurgerichtssaal im Landgericht Hof. Dort hat am ersten Verhandlungstag der 26-Jährige über seinen Anwalt alle Anklagepunkte außer die Brandstiftung eingeräumt. Darunter auch die Vergewaltigung des 10-jährigen Mädchens in dem Kinderheim in Wunsiedel. Die Schuld schob der 26-Jährige einem 12-jährigen Heimbewohner zu. Dieser soll ihn dazu gedrängt haben und auch alleine für die Tötung des Mädchens verantwortlich sein. Ja, und da mittlerweile so viel Zeit vergangen ist, müssen wir jetzt auch dazu sagen, dass schon ein Urteil gefallen ist. Am 20. März verurteilte das Landgericht Hof den 26-Jährigen wegen Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von 7,5 Jahren. Der Tod des Mädchens bleibt dabei aber ungesühnt, denn der 12-Jährige, der das Mädchen mit einem LED-Band erdrosselt haben soll, kann aufgrund seines Alters strafrechtlich nicht verfolgt werden. Das Urteil ist zum Zeitpunkt, an dem wir die Folge hochgeladen haben, noch nicht rechtskräftig. Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Nebenkläger können noch in Revision gehen. Wir wollen mit euch aber jetzt nochmal zurück an den Anfang. In dieser Folge widmen wir uns den Tag 2 und 3 der Verhandlung und bevor es losgeht, fasst Maren für euch nochmal den Fall zusammen.
Der Fall, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist ein besonders tragischer, wie ich finde. Im April des vergangenen Jahres wurde ein 10-jähriges Mädchen tot in einem Kinderheim in Wunsiedel aufgefunden. Ein damals 11-Jähriger soll das Mädchen mit einem LED-Band erdrosselt haben. Zuvor ist ein 26-Jähriger in das Kinderheim eingebrochen. Der Mann hat bereits einige Wohnungseinbrüche und Diebstähle begangen. Er lebte einst selbst in dem Kinderheim. Während der 26-Jährige so durch das Kinderheim streifte und nach etwas Stehlbarem suchte, stieß er auf den 12-Jährigen. Sie kamen ins Gespräch. Der Junge erkannte den Mann. Schnell entwickelte sich das Gespräch in eine sexuelle Richtung. Der Mann befriedigte sich vor dem Jungen selbst. Daraufhin hat der 12-Jährige das Mädchen zu sich ins Zimmer geholt. Der 26-Jährige vergewaltigte das Mädchen im Beisein des Jungen. Als der Mann erkannt haben soll, was er dem Mädchen angetan hat, flüchtete er aus dem Kinderheim. Der Junge soll daraufhin das Mädchen mit einem LED-Band erdrosselt haben.
Am zweiten Prozesstag ging es dann auch wieder um die Frage, was denn genau passiert ist. Also am Vormittag haben insgesamt 9 Zeugen, alles Polizeibeamte, ausgesagt, wie die denn das Mädchen in dem Zimmer aufgefunden haben, und auch Beamte der Spurensicherung haben ausgesagt. Und am Nachmittag wurde es dann nochmal spannend. Allerdings, ja, nicht für uns, sage ich mal, weil wir mussten vor der Tür warten. Das war unter Ausschluss der Öffentlichkeit, hat der mittlerweile 12-Jährige ausgesagt. Aber dazu dann später mehr. Vielleicht erstmal zu den Aussagen der Polizeibeamten. Die haben ja den Jungen auch getroffen, also vor Ort.
Genau, also es gab ja unterschiedliche Polizisten, die am Tatort oder auch beim Kinderheim da waren. Manche waren nur mit der Absperrung beschäftigt und wir werden uns jetzt aber auf die zwei, drei interessanteren Beamten beziehen, die ein bisschen erklärt haben, wie der Junge am Morgen drauf war, wie seine Reaktion, seine Stimmung war auch am Abend danach, und das werden wir jetzt so ein bisschen erläutern und wiedergeben, um die Situation für euch anschaulicher zu gestalten.
Genau. Also die Situation an dem Morgen war ja so, dass die Betreuerin das Mädchen tot im Zimmer aufgefunden hat, den Notruf gewählt hat, und dann kam eine 44-jährige Polizistin zusammen mit einem Kollegen, die waren quasi als erstes vor Ort, und die schildert dann auch, wie die Kinder zusammen ins Nebengebäude geschickt haben.
Also die Polizei ist angekommen und dann wurde erstmal der Tatort gesichert, also das gesamte Gebäude, abgesperrt mit so Flatterbändern, die rot-weißen da, die man so kennt, vom Tatort zum Beispiel. Und die 44-Jährige hat dann auch im Laufe ihrer Zeugenaussage erwähnt, dass sie den 12-Jährigen schon gekannt hat. Also er war ihr bekannt, weil er kurz zuvor von ihr wegen einem Ladendiebstahl befragt wurde. Und sie meinte da auch, dass der Junge, sie sagte, er wäre nicht wie ein normales 11-jähriges Kind gewesen, sondern er wollte keine Angaben zu seinem Alter machen. Und sie hat das Ganze dann so eingeschätzt, als konnte der Junge nicht einschätzen, was richtig und falsch ist. Ja, das ist auch nochmal ganz interessant, wenn man ihre Aussage in den gesamten Fall einordnet. Wenn eine Polizistin, die eigentlich schon viele Jahre Berufserfahrung hat, sagt, dass ein Junge nicht einschätzen kann, was richtig und falsch ist.
Sie hat auch das Wort anders verwendet, also der Junge sei anders als andere Elfjährige. Und das widerspricht ja so ein bisschen auch, eher unterstreicht so die Aussagen der Betreuer vom Vortag, die auch gesagt haben, er war laut und auffälliger. Es stand auch relativ schnell fest, dass es hier sich um ein Tötungsdelikt handelt. Also angeblich hat dann auch die Notärztin, die dann eingetroffen ist, sofort gesagt, aufgrund der Auffindesituation, dass hier kein natürlicher Tod ist. Und dann wurde natürlich eine ganz große Maschinerie in Gang gesetzt. Also auch Kriminaldauerdienst kam dann zur Spurensicherung. Und natürlich musste man schauen, dass die Kinder, also zu dem Zeitpunkt waren ja 5 Kinder an dem Abend im Gebäude und die mussten dann in ein Nebengebäude gebracht werden. Und dann wurde dann natürlich auch versucht, die so ein bisschen davon abzuschirmen.
Genau, und ein Polizist, der mit dem Jungen eigentlich dann 2,5 Stunden zusammen war, oder 2,5 Stunden waren die zusammen in dem Aufenthaltsraum in dem anderen Gebäude. Und da war es interessant, von dem Aufenthaltsraum, in dem der Polizist mit dem 12-Jährigen war, konnte man aus dem Fenster auf das Gelände schauen und auf sein Zimmer sozusagen, auf die Eingangstür, und da hat er dann auch manchmal drauf geschaut. Und da war es tatsächlich so, dass der 12-Jährige anscheinend, einen kurzen Aussetzer hatte und aggressiv wurde und soll gemeint haben, dass er nicht versteht, warum hier so ein Aufriss gemacht wird, nur weil sie nicht schlafen konnte. Und vor ihm hatte dann anscheinend auch erwähnt, also vor dem Polizisten, er wisse, was eine Missgeburt ist und sie sei eine Schlampe.
Als die Kinder getrennt wurden, beziehungsweise rüber ins andere Gebäude gebracht wurden, hat der Junge dann auch schon nicht eingesehen, warum das jetzt passiert. Er hat ja gemeint, ich habe nichts getan. Ja, dann auch so diese Aussage, so warum dieser ganze Aufriss, nur weil sie nicht schlafen wollte. Also nur weil dieses Mädchen, also aus seiner Sicht offenbar in der Nacht keine Ruhe gegeben hat. Kann man ja so ein bisschen reininterpretieren. Und dieser Beamte schildert dann halt wirklich so diese zwei Gesichter des Jungen. Also zum einen war er dann ganz ruhig, hat Playstation gespielt, war unauffällig. Und dann ist er aber wieder rumgelaufen wie so ein aufgeweckter Tiger im Käfig, hat er ihn geschildert. Und hat dann aber halt auch immer so Kommentare, sage ich mal, von sich gegeben. Also eben dieses mit dem Aufriss. Oder zu einem anderen Beamten soll er dann eben auch gesagt haben, sie war eine Schlampe. Und als er dann gefragt hat, weißt du überhaupt, was das bedeutet, hat er Nein gesagt. Aber er wisse angeblich, was eine Missgeburt ist.
Ja, also es sind eigentlich zwei Wörter, die in dem Alter noch nicht verwendet werden sollten. Also kann er das überhaupt einordnen, was diese Worte bedeuten? Hat er das irgendwo mitbekommen, gehört? Ist es an dem Abend davor passiert? Und die Polizisten wussten ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, welche Rolle der 11-Jährige überhaupt in dem Fall vermutlich spielt. Und haben den halt auch nicht verhört. Sie haben versucht, ihm die Situation so erträglich wie möglich zu machen. Und
also der eine Beamte hat dann auch gemeint, das war eine sehr, Zitat, dumme Situation, die man als Polizist selten hat, weil er, wie du schon gesagt hast, nicht wusste, welche Rolle der Junge spielt. Man will ja dem Jungen auch nicht zu viel erzählen, damit er nicht irgendwie traumatisiert, verstört wird. Also vielleicht kann er auch gar nicht begreifen, was da los ist. Deswegen hat man versucht, die so ein bisschen abzuschirmen. Andererseits hat sich halt dieser Junge aber dann auch wieder sehr auffällig verhalten. Es war ja auch sein Zimmer, wo dieses Mädchen aufgefunden wurde. Dann hat man natürlich auch so ein bisschen diesen Jungen besonders im Fokus gehabt. Also es war so, so eine Gratwanderung, was diese Polizisten da machen mussten.
Ja, und der Junge wollte ja auch wieder zurück in sein Zimmer. Ich glaube, er hat auch nicht ganz verstanden, was da tatsächlich passiert ist. So hat sich das angehört bei dem Polizisten. Der Polizist hat ja dann auch beschrieben, dass er das Gefühl hatte, den Jungen ein bisschen einfangen zu müssen, sonst kippt die Stimmung, weil er dann auch aktiver geworden ist vom Körper, also vom Verhalten her ist rumgewandert und solche Sachen. Aber das ging dann relativ schnell wieder. Und ich weiß nicht genau, wann das war. Kannst du dich noch dran erinnern, wann der Polizist mit den zwei Jungs, die da auch an dem Tatabend da waren, ins Krankenhaus gefahren ist, um eine Untersuchung zu machen?
Das war, glaube ich, am Nachmittag nach der Befragung. Also so wie ich das verstanden habe, wurden die am Vormittag in dieses Zimmer gebracht, wo sie dann auch spielen konnten, also irgendwie zocken am Fernseher. Und dann so gegen 12.30 Uhr, 13 Uhr, das war so ein bisschen unklar, gab es dann eine größere Videobefragung. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ging es dann anschließend ins Krankenhaus. Die waren gemeinsam beim Arzt, also zwei ungefähr gleichaltrige Jungs, weil ja dann eben klar war, dass es hier ein Gewaltverbrechen gibt und dann das Mädchen mutmaßlich auch vergewaltigt wurde, mussten diese beiden Jungs natürlich auch untersucht werden. Und da sind sie dann mit zwei Beamten ins Krankenhaus gefahren und der Arzt soll dann auch den Jungen gefragt haben, ob er denn schon mal Sex hatte. Der Junge hat dann verneint, aber als sie dann zusammen rausgegangen sind, die beiden Jungs, sich wieder getroffen haben, soll der damals Elfjährige dann zu seinem Kumpel gesagt haben, hey, wurdest du auch gefragt, ob du schon mal Sex hattest? So nach dem Motto, es geht dir ja gar nichts an. Ich habe jetzt einfach mal Nein gesagt.
Also ist auch nicht klar, was jetzt tatsächlich in dem Jungen vorging. Weil der Polizist hat es ja nur mitgehört. Die Jungs sind dann auch in zwei getrennten Autos wieder zurück zum Kinderheim gefahren. Aber für mich hat sich es dann kurz so angehört, als wüssten die auf alle Fälle, was Sex ist. Und ja, es war auch nicht auszuschließen, dass er schon mal in die Richtung was hatte.
Er hat ja dann auch einer anderen Beamtin erzählt, dass er schon sehr, sag ich mal, blutige Filme anschaut, also Horrorfilme, die teilweise auch erst ab 18 waren. Es kann natürlich sein, dass da auch gewisse Szenen dann dabei waren, wo er dann auch sich ja ausmalen konnte, was Sex ist.
Und das waren ja die Beamten, die dann abends in Zivil ins Kinderheim gekommen sind, um nochmal ein bisschen Zeit mit den Kindern zu verbringen und rauszufinden, was vermutlich passiert ist an dem Abend, oder?
Die sind in die Wohngruppe gekommen, haben da gemeinsam mit den beiden Jungs oder mit den Kindern gegessen. Und der Junge soll recht aufgeweckt gewesen sein. Also er war super neugierig, wollte wissen, was denn die beiden beruflich machen, was man dann als Polizist macht, ob man eine Waffe tragen darf. Also hat die beiden Beamten ausgefragt und war auch richtig aufgeweckt. Die haben dann auch zusammen einen Film geguckt. Ich glaube, es waren die Schlümpfe. Haben sich dann auf den Film geeinigt. Und in dem Zusammenhang soll aber auch der Junge gesagt haben, naja, normalerweise schaut er auf viel härtere Sachen. Also nicht im Kinderheim, das wurde dann auch nochmal betont, sondern halt zu Hause.
Also aus dem Nichts eigentlich hat er dann gesagt, es ist gemein, wenn jemand mit 10 Jahren verstirbt. Und zu dem Zeitpunkt ging die Polizei eigentlich davon aus, dass die Kinder noch nicht genau wussten, was passiert ist.
Und ein weiterer Satz, wo ich dann auch schlucken musste, soll dann so mitten beim Puzzeln gesagt haben, so, um in den Himmel zu kommen, muss man erst durch die Hölle gehen. Und als dann die Betreuerin ihn ganz erstaunt gefragt hat, woher kennst du denn diesen Satz, hat er dann so gesagt, ja, von einem Lied. Das war auch so ein Moment, der offenbar dieser Beamtin in Erinnerung geblieben ist, weil sie da auch den so ein bisschen mit leiser Stimme, brüchiger Stimme so gesagt hat. Und das ist aber auch so ein Satz, der, also, wenn man vor allem, wenn man davon ausgeht, er weiß doch, was passiert ist, dann hat er so eine ganz andere, also so nochmal eine tiefere Bedeutung, sag ich mal.
Ja, das stimmt, vor allem jetzt im Nachhinein, wenn man die Geschichte hört, was an dem Abend passiert sein soll, was der Junge gesehen haben soll, was er vielleicht gemacht hat, dann ist es schon wirklich ein Satz, der eine richtige Wucht hat eigentlich. Und auch ganz tiefsinnig. Ja, und er hat ja dann auch gesagt, dass ihm das schmerze, dass die 10-Jährige nicht mehr da sei. Das zeigt eigentlich auch, dass ihn das beschäftigt hat, dass er drüber reden wollte und musste, aber irgendwie auch nicht konnte.
So wie es für mich geklungen hat, waren das dann immer so kurze Sätze oder halt, dass er das Gespräch dahin gelenkt hat. Aber dann ging es auch wieder, sag ich mal, ganz normal weiter. Also er hat ja dann auch kurz erzählt, wie er dieses Mädchen gefunden hat am Morgen. Also er ist angeblich in sein Zimmer rein und hat sich die Hände gewaschen und hat dann die 10-Jährige in seinem Bett gesehen und ist dann eben, wie wir schon erzählt haben, zur Betreuerin gegangen, hat die geweckt und hat gesagt, da liegt jemand in meinem Bett. Dann soll er aber auch gleich wieder, ja, sag ich mal, ganz normal weiter über Filme geredet haben. Die Beamtin hat dann aber auch gesagt, dass sie gar nicht versucht hat, ihn so zu befragen, sondern es war einfach nur so.
Sie sind vor Ort, schauen sich die Situation an, versuchen es einzuschätzen.
Und die waren dann auch da, um eben die Kleidung der beiden Jungs mitzunehmen. Da war dann auch so ein, sag ich mal, interessanter Moment, wo sie dann gemeint hat, ja, sie wurde dann vorher auch instruiert, wie sie genau das machen soll. Also damit der Junge nicht aggressiv wird. Und dann hieß es auch, also wenn er dann quasi laut wird, dann am besten immer einen Pfefferminz geben, damit er sich wieder beruhigt.
Irgendwas Scharfes, dass du durch die Nase durch. Das brennt mir manchmal sogar. Genau, und dann nachmittags, also da haben wir ja dann auch, 3-4 Stunden gewartet, oder?
Genau, also es war ja so, dass der Junge vernommen wurde, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wir waren ja vorher immer in diesem großen Schwurgerichtssaal, sind aber umgezogen. Und da war dann natürlich nur noch die Richter und die Schöffen, Staatsanwaltschaft und Nebenklage und natürlich der Angeklagte waren dann in so einem kleineren Raum hinten. Es wurde dann auch alles abgeschirmt und abgetrennt, damit dann die Öffentlichkeit auch nicht sieht, wie dieser Junge dann in den Raum kommt. Also die haben dann wirklich sehr viel getan, dass dieser Junge auch wirklich geschützt wird. Die Anwältin des Vaters hat dann auch erklärt, dass es nicht so ist, dass sie dann einfach dem Jungen Fragen stellen kann. Also normalerweise ist es ja so, dass der Richter erst befragt, dann kommt Staatsanwaltschaft, dann kommt der Anwalt des Angeklagten und dann dürfen dann die Nebenkläger auch noch Fragen stellen. Aber in dem Fall war das so, dass die Fragen gesammelt wurden und dann hat nur der Richter dem Jungen die Fragen gestellt, auch möglichst kindgerecht, damit er weiß, wie er darauf antworten soll. Im Nachhinein haben wir dann auch mit dem Anwalt des Jungen gesprochen. Der hat dann auch erzählt, dass der Junge zunächst sehr ruhig war. Der hat dann auch sehr, sehr lange gebraucht, um auf eine Frage zu antworten, war auch schüchtern. Für mich hat sich das auch so ein bisschen angehört, als wäre der Anwalt so ein bisschen erstaunt darüber gewesen, weil er das nicht so ganz gewöhnt war von dem Jungen. Aber ich kann mir halt natürlich auch vorstellen, dass es so eine richtig ungewohnte Situation ist. Also wenn du da in diesem, es war ja dann ein kleinerer Raum, aber trotzdem da so sitzt, alle Augen auf dich gerichtet sind.
Kann man sich gar nicht vorstellen. Und da soll der Junge, der dann auch zugegeben haben, dass er sie stranguliert hat, aber er sei dazu angestiftet worden von dem 26-Jährigen. Und das war auch der Punkt. Alle waren ein bisschen verwundert, weil jetzt widersprechen sich ja die Aussagen von Angeklagten, also von dem 26-Jährigen und dem 12-Jährigen. Der 12-Jährige sagt nämlich, ich habe es nicht aus freien Stücken getan. Also es war nicht meine Idee, sondern ich wurde dazu aufgefordert zu schauen, dass sie uns nicht verrät. Und deswegen sagt der Anwalt des Jungen auch, es ist eher so Anstiftung und Bedrohung, sonst wäre es gar nicht zu der Situation gekommen.
Genau, also stand ja vorher schon mal im Raum, dass der Junge dazu gezwungen wurde. Also er soll damals in einer Vernehmung oder beziehungsweise auch zu seiner Betreuerin gesagt haben, dass er dazu gezwungen wurde. Die hat dann auch einen Brief ans Gericht geschickt, der dann auch der Süddeutschen Zeitung vorlag. Und da sagt sie dann eben auch, dass also so ein bisschen der Anklagepunkt halt Anstiftung zum Mord fehlt für den 26-Jährigen, denn aus ihrer Sicht soll eben der damals 11-Jährige gesagt haben, dass er dazu gezwungen wurde. Was er jetzt dann auch scheinbar nochmal vor Gericht, also was er nochmal vor Gericht gesagt hat, dass er wirklich Angst vor dem Mann hatte und nur deshalb das Mädchen getötet hat, laut seiner Aussage.
Ja, und es ist auch so, dass er jetzt immer noch Albträume hat, nicht schlafen kann, nicht mit anderen Kindern spielen darf, nur mit Erwachsenen, weil halt auch seine Gefährlichkeit noch eingeschätzt werden muss. Und es dauert jetzt alles, also seit einem Jahr fast. Da war eigentlich mit keinen gleichaltrigen Spielen, sondern mit Erwachsenen wird er abgeschirmt.
All diese Informationen haben wir von Michael Haslacher. Er ist der Anwalt des 12-Jährigen. Und ihn haben wir auf den Fluren des Gerichtsgebäudes noch schnell abgepasst. Er durfte uns natürlich nicht ins Detail erzählen, was hinter verschlossenen Türen geredet wurde, aber so ein bisschen was hat er dann doch erzählt. Unter anderem wollten wir wissen, wie er denn die Aussage seines Mandanten einschätzt.
Ja, mein Mandant hat als Zeuge ausgesagt. Er hat meines Erachtens glaubwürdig ausgesagt. Und die Vorwürfe, die er auch schon bei der polizeilichen Vernehmung am Schluss bekundet hat, hat er wiederholt. Er sagte, er sei zu dem Tod angestiftet und auch bedroht worden. und hat auch seinen eigenen Tatbeitrag reinmütig geschildert, dass er selbst persönlich die Strangulation vorgenommen hat und dass er auch bei der Vergewaltigung geholfen hat, das Mädchen festgehalten hat, das hat er alles eingeräumt. Aber bei der Tötung hat er gesagt, ja, habe ich eigenhändig gemacht, aber nicht aus eigenem Antrieb, sondern bin dazu aufgefordert und bedroht worden.
Und dann hat uns natürlich auch noch interessiert, wie es weitergeht nach dieser Aussage.
Ja, wir werden diese Aussage natürlich würdigen und die weiteren Punkte besprechen, die für eine Beteiligung sprechen und die gegen eine Beteiligung. Das wird im Laufe der nächsten Tage noch geschehen.
Am nächsten Tag war es ja dann so, dass vor allem um die Spurensicherung ging. Also von Spuren an dem Mädchen, Spuren im Raum, im Badezimmer, alles wurde genau beleuchtet um das Haus herum. Und generell ging es ja auch darum, um zu beschreiben, wie war die Auffindesituation, wie hat das Zimmer ausgesehen, war das Fenster in dem Zimmer jetzt auch offen oder nicht, weil da ja der mutmaßliche Täter, also der 26-Jährige, geflüchtet sein soll, noch bevor der Junge das Mädchen erdrosselt haben soll. Also das sagt der 26-Jährige, dass es so war, aber die Aussagen widersprechen sich jetzt eigentlich. Und da wurde halt alles genau beschrieben, im Bett war noch ein Mülleimer, Nachttisch war verrutscht, unordentliches Zimmer. Und tatsächlich lag dann auch das LED-Band, also das mutmaßliche Tatwerkzeug, lag auf dem Schreibtisch. Und es wurde dann sichergestellt und da wurde jetzt ins Detail eigentlich auch beschrieben, wie das ausgesehen hat, wie hat das Badezimmer ausgesehen, wo der 26-Jährige eingestiegen sein soll.
Genau, und es musste dann auch alles, sage ich mal, so ein bisschen trocken wiedergegeben werden, einfach damit das in die Beweisaufnahme mit aufgenommen werden kann. Dann wurden dann Bilder angeguckt, wurden irgendwie die Spuren aufgezählt. Also es waren sehr viele Nummern dabei, was dann so ein bisschen trocken ist. Aber es muss natürlich alles gemacht werden, um das dann später dann auch im Urteil begründen zu können. Da ging es dann auch so ein bisschen darum, weil am ersten Verhandlungstag hat ja die Beteuerin so diese Auffindesituation geschildert. Da ging es dann auch eben so, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen darum, ob das deckungsgleich ist, also auch was die Spurensicherung dann da so für Spuren gesichert hat, auch wie das Mädchen vermutlich dann da auf dieser Matratze lag, wurde dann sehr ins Detail dann auch so geschildert, die Spuren und was sie dann rausgefunden haben. Das wollen wir jetzt aber gar nicht so genau machen, aber da wurde dann auch nochmal deutlich, wie aufwendig, sage ich mal, das war, beziehungsweise wie schnell die dann da auch davon ausgegangen sind, dass es eben ein Tötungsdelikt ist und ja, dann wie im Tatort, wie man sich das vorstellt, sind dann da auch alle angerückt.
Genau. Und wurden Fotos gezeigt, alles genau beschrieben. Also es war persönlich schon auch belastend, die Fotos dann zu sehen, wenn du ein Bild vor Augen hast, wie sah das Zimmer aus und ja.
Ja, also sie haben ja zum Glück Details abgeklebt, aber es ist schon was anderes, wenn man das so sieht.
Ja, aber hinter uns ist ja auch, oder sind zwei Frauen gesessen und Jana hat immer wieder in den Pausen erzählt, sie hat eine Enkelin in dem gleichen Alter und für die war das auch sehr belastend.
Ja, und es war ja jetzt auch immer so, dass die Nebenklagevertreter, also die Anwälte der Eltern, die waren größtenteils immer vor Ort, aber bis jetzt waren die Eltern selbst noch nicht im Gerichtssaal und das hat ja auch schon gleich zu Beginn die Anwältin des Vaters gesagt, dass es einfach natürlich zu schrecklich ist, so diese Details. Und das kann ich auch voll nachvollziehen. Also ist, glaube ich, dann auch schlimm genug, das dann aus der Zeitung zu lesen oder jetzt hier im Podcast zu hören.
Ja. Deswegen wollen wir auch nicht so auf die Details drauf eingehen und alles schildern, was wir jetzt an dem Tag mitbekommen haben oder gehört haben. Also wir haben jetzt den zweiten und den dritten Tag in der heutigen Folge zusammengefasst. Da ging es zum einen um die Aussagen von Polizeibeamten und auch von der Spurensicherung. Und in der nächsten Folge soll es dann auch darum gehen, wie die Einschätzungen der Gutachter sind, also der Pathologen, nicht unbedingt ins Detail, aber zu sagen, okay, was ist an dem Abend mutmaßlich passiert und dann auch zu beschreiben, warum kam das Mädchen ins Kinderheim, warum waren die zwei zusammen und so die Vorgeschichte von ihr ein bisschen aufzuarbeiten und zu erzählen.
Das hört ihr dann in der nächsten Folge. Falls ihr wieder Fragen oder auch Gedanken zu dem Fall habt, dann könnt ihr uns wie immer schreiben, gerne auf Instagram direkt oder bei Facebook. Ansonsten sind wir auch per Mail erreichbar an tödlicheoberpfalz@oberpfalzmedien.de. Wir freuen uns auf euer Feedback und hören uns dann bald wieder.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.